بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, dem Gnadenvollen, dem Gnädigen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah Azza wa Jal diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, unser Wissen vermehren, unser nützliches Wissen vermehren, uns den Erfolg geben, dieses Wissen in die Tat umzusetzen und uns durch dieses Wissen Allah, unserem Herrn, zu nähern. Und was gibt es Besseres, als dass wir uns versammeln in einer der Häuser Allahs und in seinem Buch, in seinem unverfälschten Buch, so wie es herabgesandt worden ist, zu lesen, dieses Buch zu erläutern, versuchen zu verstehen und unsere Zeit damit zu verbringen. Wir werden inshallah ta'ala heute uns Surat Al-Ma'arij anschauen, Surah Nummer 70. In Surat Al-Ma'arij, bevor wir mit der Surah anfangen, werden wir die Surah erst einmal gemeinsam lesen, beziehungsweise ich lese und ihr hört zu. Erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Das hat unter anderem den Vorteil, den Sinn, dass wir die verschiedenen Themen, die angesprochen werden, versuchen wollen, erstmal im Großen und Ganzen zu verstehen und danach ins Detail zu gehen. Für diejenigen Geschwister, die kein Arabisch sprechen, ich werde versuchen, bi'idhnillahi ta'ala, je nachdem, wie es mein Atem zulässt, Vers für Vers zu lesen. Insofern kannst du auch Vers für Vers mitlesen, bi'idhnillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Wie gewohnt werden wir inshallah ta'ala erst einmal die Übersetzung in deutscher Sprache vorlesen, da es uns unter anderem darum geht, die verschiedenen Themen einzugrenzen und zu verstehen, in welche Themen die Sura eingeteilt ist, werden wir die gesamte Sura vorlesen, auch wenn wir heute bi'idhnillahi ta'ala nicht bis zum Ende kommen werden. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Für die Ungläubigen. Einer Strafe, die niemand abwehren kann. Von Allah, dem Besitzer der Aufstiegswege. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Darum sei standhaft in schöner Geduld. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt, wir aber sehen sie nahe. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden und kein warmherziger Freund seinen Freund irgendetwas fragt, obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten. Keineswegs. Es ist doch ein loderndes Feuer, das die Kopfhaut abzieht, das den rufen wird, wer den Rücken kehrt und sich abkehrt, Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er mutlos. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer. Außer den Betenden. Diejenigen, die in ihrem Gebet beharrlich sind, und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und dem Unbemittelten, und die den Tag des Gerichtes für wahr halten, und diejenigen, die wegen der Strafe ihres Herrn besorgt sind, denn gewiss vor der Strafe ihres Herrn kann sich niemand sicher glauben, und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen, oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln.
Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben, und diejenigen, die ihr Zeugnis in Aufrichtigkeit ablegen, und diejenigen, die ihr Gebet einhalten, jene werden sich in Gärten befinden und darin geehrt. Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen, rechts und links in Gruppen aufgeteilt? Begehrt etwa jedermann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu werden? Keineswegs. Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie wissen. Nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen, wir haben fürwahr die Macht dazu, dass wir sie durch Bessere als sie austauschen. Und niemand kann uns zuvorkommen. So lasse sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen. Mit demütigen Blicken, bedeckt mit Erniedrigung, das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Nur Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis dieser Sura geben. Allahumma amin. Wir beginnen bi idhnillahi ta'ala mit dieser Eden Sura, Surat al-Ma'arij. Surat al-Ma'arij übersetzt in deutsche Sprache die Aufstiegswege. Ich werde gleich noch was dazu sagen, wir werden entsprechende Stelle in der Ayah dazu kommen. Zunächst einmal Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagte, dass diese Sura gemäß Übereinkunft der Gelehrten eine mekkanische Sura ist. Wenn wir diese Sura, die wir jetzt mindestens zweimal verinnerlicht haben, einteilen wollten, dann könnte eine mögliche Einteilung dieser Sura wie folgt lauten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu Beginn als erstes über den Tag der Auferstehung und die bevorstehende Strafe. Dann redet er subhanahu wa ta'ala über die Vorzeichen des letzten Tages. Als drittes warnt er vor der Strafe am letzten Tag. Als viertes erwähnt er uns die Ursachen, wie man dieser Strafe entgehen kann. Und als fünftes kritisiert und tadelt er diejenigen, die sich von der Wahrheit abwenden, und flößt ihnen Angst ein. Das sind ungefähr die verschiedenen Themen dieser Eden Sura, die Allah Azza wa Jal, wie fast jede Sura des Eden Koran, mit der sogenannten Basmala beginnt. Basmala ist die Abkürzung für Bismillahirrahmanirrahim. Die erste Ayah, Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi', wurde hier übersetzt mit: Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Diese Ayah, die Gelehrten rahimahumullah ta'ala, haben dazu drei verschiedene Auslegungen. Und ich erinnere noch einmal daran, dass wenn wir verschiedene Auslegungen haben zu einem Wort oder zu einer einzigen Ayah, dann bedeutet das nicht, dass wir nicht wissen, was damit gemeint ist, sondern es gehört zur Gewaltigkeit des Korans, zu den Eigenschaften der Worte Allahs Azza wa Jal, dass er subhanahu wa ta'ala ein Wort spricht und damit gleichzeitig mehrere Sachen aussagt. Und alle diese Bedeutungen sind richtig. Manchmal kann es natürlich sein, dass die Gelehrten unterschiedliche Ansichten, was damit konkret gemeint ist, aber meistens ist es so, dass die Gelehrten verschiedene Erläuterungen erwähnen, die alle korrekt sind, die alle richtig sind, die alle erfasst werden durch die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Dieser edlen Ayah müssen wir darauf hinweisen, dass der Prophet alayhi salatu wassalam diese Ayah auf mindestens zwei Arten gelesen hat. Einmal, wie ich sie vorgelesen habe. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. Und dementsprechend wurde sie auch hier in der Übersetzung, vielleicht habt ihr andere Übersetzungen, aber inhaltlich wird sie wohl ähnlich sein, übersetzt. In einer anderen Lesart hat der Prophet ﷺ folgendermaßen gelesen. Er las Sala Sa'ilun. Nicht Sa'ala, sondern Sala Sa'ilun bi'adabin waqi'a. Und das führt zu einer oder kann zu einer anderen Übersetzung dieser edlen Ayah führen. Die erste Auslegung dieser Ayah ist dementsprechend, ich sage gleich was dazu, dass die Lesart von Nafi' ibn Amr und Abu Ja'far, die Sala Sa'ilun, die erste Auslegung dieser Ayah ist, dass tatsächlich jemand gefragt hat über die Strafe von Yawm al-Qiyamah, die gewaltige Strafe Yawm al-Qiyamah, wer sind diejenigen, die sie treffen wird? Wer sind diejenigen Menschen, die von der großen Strafe getroffen werden? Sind das nur die Muslime oder auch die Kuffar, oder nur die Kuffar? Sind das auch die Muslime oder sind das nur die Kuffar? Das ist die Frage, die jemand gestellt hat. Und dementsprechend hat er die Antwort bekommen. Und zwar würde man die Ayah dann aber folgendermaßen übersetzen. Jemand fragt nach der Strafe oder nach einer Strafe, die eintreffen wird. Antwort, sie ist für die Ungläubigen. Antwort, sie ist für die Ungläubigen. Das heißt also nicht, jemand fragt nach einer Strafe für die Ungläubigen, sondern jemand fragt nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Für wen ist die? Für wen ist sie gedacht? Für wen ist sie bestimmt? Antwort für die Ungläubigen. Dementsprechend würde man im Deutschen die Zeichen anders setzen. Das ist die erste Frage. Und dementsprechend sagte Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ذَاكَ سُؤَالُ الْكُفَّارِ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ وَهُوَ وَاقِعًا. Er sagte, hiermit ist gemeint, dass die Kuffar den Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Strafe Allahs azza wa jalla gefragt haben und sie wird auf jeden Fall eintreffen. Die zweite Auslegung bezieht sich auf das Wort Sa'ala. Sa'ala auf Arabisch bedeutet fragen, aber kann auch bedeuten erbitten. Kann auch bedeuten erbitten. Und wenn wir sagen erbitten, was bedeutet es, von jemandem etwas zu erbitten? Und wenn es gerade wenn es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann ist damit nicht anders als ein Dua gemeint, ein Bittgebet gemeint. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, Sa'ala sa'ilun bedeutet da'a da'in. Das heißt, jemand hat Dua gemacht. Jemand hat Dua gemacht. Bi'adabin waqi', das heißt, jemand hat Dua gemacht, um eine einbrechende oder eine bevorstehende Strafe. Das heißt, jemand hat um eine bevorstehende Strafe gebeten. Was ist damit gemeint? Dazu schlagen wir ganz einfach auf die Seite 180 auf, falls du den Mushaf hast, der in Medina gedruckt wird. Surat al-Anfal, Surah Nummer 8, lesen wir auf der Seite 180 im Vers 32. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, also nochmal Seite 180, Vers 32. Allah sagte, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. Und als sie sagten, O Allah, wenn dies tatsächlich die Wahrheit von dir ist, das durch die Aussage nicht von Muslimen, von den Kuffar, O Allah, wenn dies tatsächlich die Wahrheit von dir ist, dann lasse auf uns Steine vom Himmel regnen oder bringe schmerzhafte Strafe über uns. Das heißt, jemand hat diesen Dua gemacht als eine Art Herausforderung. Wenn du wirklich ein Prophet bist und die Wahrheit sprichst und du uns diese Strafe androhst und die tatsächlich bevorsteht, dann bring sie doch jetzt. Warum wartest du damit? Das ist die Auslegung von Imam Mujahid gewesen, rahimahullah. Ich hatte noch zur ersten Aussage, zu der ersten Auslegung, dass eine Frage ist, für wen die Strafe ist. Auch die Aussage von Qatada, rahimahullah ta'ala, Imam Qatada. Er sagte, Sa'ala, er sagte, jemand hat gefragt nach der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jal hat ihnen erklärt, für wen sie bevorsteht. Fabayyana Allah ala man waqa'. طيب. Jetzt haben wir zwei Auslegungen dazu. Und diese Aussage, sagt Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, wurde nämlich gemacht von einer bestimmten Person, der ist An-Nadr ibn al-Harith. Er war Mushrik und hat diese Herausforderung gemacht an Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber das zeigt uns, dass die zu wissen, wer das konkret war, spielt keine große Rolle. Und deswegen hat Allah azza wa jalla auch im Koran al-Karim dementsprechend nicht erwähnt. Die dritte Auslegung bezieht sich auf die andere Lesart, indem wir statt dass wir lesen Sa'ala Sa'ilun, lesen wir Sa'ala Sa'ilun. Wenn wir sagen Sa'ala, dann hat dieses Wort im Arabischen zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist die gleiche, wie wir auch vorher erwähnt haben. Und zwar Sa'ala bedeutet Sa'ala. Und zwar jemand fragt. Jemand fragt. Sa'ala heißt auf Arabisch fragen. Oder man könnte auch übersetzen, er hat gefragt. Und wenn man diese Hamza, diese A, diese Hamza, das so aussieht wie das Kopf vom Ein, wenn man das einfach weglässt, was Araber sehr oft gemacht haben, um diesen anstrengenden Buchstaben, anstrengend aussprechenden Buchstaben aus dem Weg zu gehen, haben einfach weggelassen, dann hört sich das an, Sala. Man könnte es auch vereinfachen, Sala, die haben es einfach weggelassen. Manche Araber haben auch die Hamza teilweise gestrichen. Und dann würde das Wort einfach bedeuten, wie wenn die Hamza da stehen würde. Da brauche ich dazu nichts zu sagen, weil daraus ergebe sich die gleiche Erläuterung wie vorher. Die zweite Erläuterung, die sich ergibt, das Wort Sala auf Arabisch bedeutet fließen. Auf Arabisch bedeutet fließen. Und Sa'il ist etwas Fließendes. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, etwas Fließendes fließt. Oder etwas Fließendes ist geflossen. Oder etwas hat begonnen zu fließen. Und das ist die Bedeutung, die dann letztendlich gemeint ist. Etwas hat begonnen zu fließen. Das ist die Aussage von Ibn Zayd, rahimahullah. Und er sagte, gemeint ist damit ein Tal der Hölle. Ein Tal der Hölle hat begonnen zu fließen. Wal'iyadhu billah, aufgrund der Hitze, die diese Hölle hat, beginnt sie teilweise sich selbst aufzufressen, beziehungsweise sich selbst zum Schmelzen zu bringen. Das ist die zweite Auslegung dieser Ayah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Allahumma. Es fragt, und auf die Übersetzung, die wir hier haben, es fragt einen Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Das heißt, nach einer Frage, nach der einen Auslegung, die auf jeden Fall hereinbrechen wird. Adabin waqi', das heißt eine Strafe, die hereinbrechen wird, egal ob man versucht, sie aufzuhalten oder nicht. Denn es gibt niemanden, der sie aufhalten könnte, außer Allah. Aber er hat schon bestimmt, subhanahu wa ta'ala, er hat schon Menschen erschaffen für das Paradies und Menschen erschaffen für die Hölle. Möge Allah uns zu denjenigen Menschen machen, die er für das Paradies erschaffen hat. Insofern, diese Sache steht bevor. Genauso wie der Tag der Auferstehung bevorsteht, genauso wie der Tod bevorsteht, genauso wie die Auferstehung bevorsteht, das sind alles Sachen, die sind schon bestimmt. Und das wird sich auch nicht ändern. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die sowieso hereinbrechen wird. Aber für wen? Für die Ungläubigen. Und deswegen ist hiermit eine spezielle Strafe gemeint. Denn wir wissen, zu unserer Glaubensüberzeugung gehört, dass auch der Muslim einen Anteil an der Strafe Allahs abbekommen kann. Sowohl in seinem Leben, als auch in seinem Grab, als auch nach seinem Tod, und das heißt nach seiner Auferstehung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nur, dass der gläubige Mensch, der Muslim, eben nicht die gleiche Strafe bekommen wird, wie derjenige, der den Glauben verweigert hat. Für die Ungläubigen eine Strafe, die niemand abwehren kann. Das heißt also, sie fragen nach einer Strafe, und da kommt dieser Nebensatz, das heißt, sie fragen nach einer Strafe, die niemand abwehren kann. Die niemand abwehren kann, das heißt, wenn sie eingetroffen ist. Ansonsten, Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir gesagt, im Laufe dieser Eden Sura hat Allah azza wa jalla im vierten Teil dieser Sura uns die Möglichkeit gegeben, wie wir uns vor dieser Strafe schützen können. Merkt ihr, wie wir uns schützen bedeutet ja was? Taqwa. Wie wir uns vor dieser Strafe schützen können. Aber sie trifft auf jeden Fall ein. Du brauchst nur eine Möglichkeit, ihr aus dem Weg zu gehen. aber du hast nicht die Möglichkeit, sie aufzuhalten. Eine Strafe, die niemand abwehren kann von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie von Allah azza wa jalla kommt, der über sich selbst gesagt hat, inni harramtu dhulma ala nafsi, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten, dann weißt du, dass du kein Mitleid haben brauchst für diejenigen, über die sie eintrifft. Weil er bekommt sie gerechterweise. Er bekommt sie von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gerechten. Allah subhanahu wa ta'ala, damit du weißt, wer er ist, und damit du auch weißt und verinnerlichst und Gewissheit hast, dass es wirklich niemanden gibt, der diese Strafe abwehren kann, beschreibt er sich subhanahu wa ta'ala als Dhul Ma'arij. Min Allahi Dhul Ma'arij. Was heißt das? Ihr übersetzt wurde dem Besitzer der Aufstiegswege. Was sind die Aufstiegswege? Auf Arabisch Ma'arij ist der Plural von Mi'raj. Und Mi'raj sind, wie es auch schon übersetzt worden ist, damit ist nicht anders gemeint als, oder nicht weniger gemeint, als die Aufstiegswege der Engel. Die Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala von oben nach unten, vom 7. zum 6., zum 5., zum 4., zum 3., zum 2., zum 1. auf die Erde herabsendet, diese Engel gehen bestimmte Wege, die nur Allah azza wa jalla kennt und denen er es mitgeteilt hat. Die Wege, die wir nicht kennen. Wir wissen nicht, wie wir von unserem Himmel zum 7. Himmel hochkommen. Wir kennen diese Wege nicht. Die sind für uns verborgen. Aber sie sind Allah subhanahu wa ta'ala nicht verborgen. Und hier zeigt dir Allah subhanahu wa ta'ala, dass es Dinge gibt, dass es Welten gibt, von denen du vorher noch nie etwas gehört hast. Dass es Welten gibt, die du nicht gesehen hast. Und das führt im Herzen des Gläubigen, der so etwas hört und verinnerlicht, da sie ja kommt von Allah, diese Information kommt von Allah, der alles weiß, für uns zur Verherrlichung unseres Herrn, subhanahu wa ta'ala. Denn er ist nicht nur der Schöpfer und der Eigentümer und der Besitzer und der Lenker der Dinge, die du mit deinen eigenen Augen sehen kannst, wie die Sonne und die Sterne und den Mond oder die Monde und so weiter und so fort, sondern er ist auch der, subhanahu wa ta'ala, der Lenker und Eigentümer von denjenigen Dingen, von denen du keinen blassen Schimmer hast, weil du sie noch nie gesehen hast. Und hätte Allah azza wa jalla dir davon nichts gesagt, hättest du nicht einmal etwas davon gewusst. Aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ist mit dem Buraq und Jibril zusammen alaihi salatu wa salam diese Aufstiegswege hinaufgestiegen, bis er zu Allah subhanahu wa ta'ala kam, bis er zum 7. Himmel aufgestiegen ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ist also der Besitzer dieser Aufstiegswege, der Eigentümer, also ist er derjenige, der sie erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, und er weiß, wie man zu ihm hinaufsteigt, subhanahu wa ta'ala. Sowohl im materiellen Sinne, als auch im übertragenen Sinne. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in der darauffolgenden Ayah heißt es sinngemäß, es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben diese Ayah auf zwei Arten ausgelegt, auf zwei Arten verstanden. Die Engel und der Geist. Ar-Ruh ist ein Teil der Engel, wird aber gesondert erwähnt, weil er eine besondere Stellung hat. Und Ar-Ruh ist einer der Namen von Jibril, alayhi salatu wassalam, nach einer Auslegung. Und Ar-Ruh im Koran wird auch natürlich für andere Sachen verwendet. Ar-Ruh wird verwendet für den Koran al-Karim. Ar-Ruh wird auch verwendet für die Seele des Menschen an sich. Hier wird sie gesondert erwähnt, weil sie eine besondere Stellung hat. Und Jibril, alayhi salatu wassalam, ist der edelste Engel, weil er das mit der edelsten Aufgabe beauftragt worden ist, alayhi salatu wassalam. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf. Dieses Wort zu ihm bezieht sich auf wen? Zweifellos auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen wurde es auch in der Übersetzung hier groß geschrieben. Aber die Tafsir-Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala, haben das nicht alle so gesehen. Und das hängt ab oder das hängt zusammen mit einer bestimmten Glaubensüberzeugung. Denn wenn du glaubst, und das ist unser Glaube, der Glaube der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass unser Herr subhanahu wa ta'ala hoch oben im Himmel ist, dann glaubst du auch, dass der Engel und der Geist zu ihm hinaufsteigen, subhanahu wa ta'ala. Und dann hast du auch mit diesem Objektpronomen ihm kein Problem, es auf Allah subhanahu wa ta'ala zu beziehen. Andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben die Ayah anders ausgelegt. Sie haben gesagt, dieses Pronomen ihm im Deutschen, im Arabischen ist es dieses Ha von ilayhi. Die Ayah heißt, ta'ruju al-malaikatu oder ya'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi. Dieses Hi am Ende bedeutet im Deutschen ihm. Aber das muss sich zwangsläufig natürlich nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala beziehen. Auch wenn es bezieht sich auf Allah azza wa jal. Aber es könnte sich theoretisch auch auf etwas anderes beziehen als Allah subhanahu wa ta'ala. Weil es steht ja nicht, die Engel und der Ruh steigen zu Allah hinauf. Dann wäre es eindeutig. Aber es heißt hier, steigen zu etwas hinauf. Was ist mit diesem etwas gemeint? Natürlich ist damit Allah gemeint. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala zuletzt erwähnt worden ist. Also laut einer Regel, wenn ein Pronomen erwähnt wird, dann bezieht es sich im Arabischen grundsätzlich auf das letzt Erwähnte, auf das zuletzt Erwähnte. Was ist zuletzt Erwähnte? Dhil Ma'arij. Dhil Ma'arij, der Besitzer der Aufstiegswege. Also ist Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diejenigen Ulama, die damit ein Problem hatten, weil sie in diesem Aspekt eben nicht von der Aqidah der Ahlus Sunnah al-Jama'ah überzeugt sind und in diesem Aspekt fehlgeleitet sind, haben eben dann das anders ausgelegt. Und deswegen muss man aufpassen, Tafsir, manchmal findet man zum Beispiel, dass sie sagen, damit ist der Thron gemeint. Sie steigen auf zum Throne Allahs an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre dauert. Oder zum Beispiel sagen sie, es steigen die Engel und der Geist zu derjenigen Stelle auf, die Allah für sie bestimmt hat und ähnliches. Das heißt, irgendwie versuchen sie, diese Sache aus dem Weg zu gehen. Aber der Imam der Tafsir-Gelehrten, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, auf den sich alle Tafsir-Gelehrten, die nachkommen sind, stützen müssten. Und jeder, der ein Tafsir heutzutage schreiben würde oder machen würde, muss zurückkehren, direkt oder indirekt auf seinen Tafsir. Er sagte, rahimahullah ta'ala, ya'ni ilallahi azza wa jal. Er sagte, das Wort ilayhi bedeutet zu Allah, dem Allmächtigen und Ruhmvollen. Wal-ha wa'idatun ala smillah. Er sagt, das Ha bezieht sich auf den Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Imam Qatada und Ikrima, rahimahumullah ta'ala, sagten, damit mit diesen 50.000 Jahren ist das Ausmaß von Yawm al-Qiyamah gemeint. Das heißt also, der Tag der Auferstehung dauert 50.000 Jahre. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, فَهَذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِمِقْدَارِ 50.000 سَنَةٍ. Er sagt, das ist der Tag der Auferstehung. Allah hat ihn für die Ungläubigen 50.000 Jahre lang gemacht. Und dementsprechend bezeugt auch ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, der berühmte Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu in Sahih Muslim unter anderem, wo er sagte, dass jeder Mensch, der Gold und Silber hat und dafür keine Zakat bezahlt, so wird aus diesem Gold und Silber werden Platten gemacht und diese Platten werden im Höllenfeuer heiß gemacht und dann werden damit seine Stirn, also seine Vorderseite, seine Seite und auch seine Rückseite damit gebrandmarkt. Und jedes Mal, wenn diese Platten abkühlen, werden sie wieder erhitzt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind, und hiernach wird er sehen, ob sein Werdegang ihn zum, und hiernach wird er sehen, ob er zum Paradies gehen darf oder in die Hölle gehen muss. Und das ist der Tag der Auferstehung, wo Allah Azzawajal uns an diesem Tag zu den glücklichen Menschen machen. Und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass hiermit die Spanne des jüngsten Tages oder des letzten Tages, besser eigentlich, wenn man sagt, der letzte Tag, im Arabisch heißt es Al-Yawm Al-Akhir, der letzte Tag. Und oder Yawm Al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung und so weiter und so fort. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagt in einer anderen Überlieferung über ihn, ich habe gerade eine Überlieferung euch erzählt, in der er auch sagt, damit es Yawm Al-Qiyamah gibt. In einer anderen Überlieferung sagt er, Allahu a'lamu bihima. Das heißt, Allah weiß am besten Bescheid, was mit diesen beiden Tagen gemeint ist. Gemeint ist einmal dieser Tag, den Allah hier in dieser Ayah erwähnt hat, ein Tag, der so lang ist wie 50.000 Jahre. Ein Tag, der so lang ist wie 50.000 Jahre. Also er will damit sagen, es ist nicht auf jeden Fall Yawm al-Qiyam. Und Nummer zwei, der Tag der Auferstehung. Er sagt, Allah weiß am besten Bescheid, was mit diesen beiden Tagen ist. Das heißt, wie lange diese Tage wirklich andauern. Und dann heißt es in der Überlieferung, فَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ. Er wollte nämlich nichts über die Worte Allahs oder über das Buch Allahs sagen, was er nicht wirklich wusste. Und das ist kein Widerspruch zu der vorher erwähnten Überlieferung. Warum? Weil Abdullah ibn Abbas kann sein, dass er am Anfang zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben diese Aussage getroffen hat und später in seinem Leben die andere Aussage getroffen hat. Das heißt, er hat etwas gesagt, als er nicht wusste, hat er gesagt, Allahu a'lamu bihima. Allah weiß am besten, was mit diesen beiden Tagen gemeint ist. Und später, als er es gelernt hat, hat er die Antwort dazu gegeben. Ja? Denn der Tafsir ist ja aufgebaut auf zwei Sachen. Entweder hast du eine klare Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder noch besser, wenn du es hast, im Koran selbst direkt erklärt, dann ist die Sache eindeutig. Das heißt, du hast ein Nass. Oder du kommst zu einem Ergebnis durch dein Ijtihad. Das heißt, du gibst dir Mühe nach den Regeln des Ijtihad, den Regeln des Tafsir und kommst du zu einem bestimmten Ergebnis, was mit dieser Ayah gemeint ist, wenn sie mehr als eine Bedeutung zulässt. Es steigen die Engel. Wie gesagt, das ist die erste Auslegung. Die zweite Auslegung der Tafsir-Gelehrten ist, dass hiermit die Entfernung gemeint ist. Die Entfernung gemeint ist, die die Engel zurücklegen vom siebten Himmel bis zur Erde oder bis zum untersten Himmel. Dass das eine Entfernung ist, für die ein Mensch 50.000 Jahre bräuchte. Das ist die zweite Auslegung dazu. Und auch der Geist, hier steht, es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Es gibt auch eine zweite Auslegung zu dem Wort Geist, weil es auf Arabisch heißt Ar-Ruh. Ar-Ruh ist auch die Seele. Und das hiermit eben gemeint ist, dass eine jede Seele zu Allah hinaufsteigt. Gemeint ist wann? Wenn sie stirbt. Denn jede Seele, wenn sie stirbt, steigt hinauf zum Himmel. Für die Seele des Gläubigen werden ihm die Pforte des Himmels geöffnet und die Seele des Ungläubigen, für ihn werden die Pforten nicht geöffnet. Und was ist dann mit diesen 50.000 Jahren? Ja, wie gesagt, das ist die Entfernung, die es zurücklegt vom untersten Himmel bis zum siebten Himmel, wenn es eine gläubige Seele gewesen ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Es steigen die Engel und der Geist zu ihm auf an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Diese riesige Zeitspanne muss man mit Geduld entgegnen. Wenn ich sage, Allah SWT danach, fasbir sabran jamila. Darum sei standhaft in schöner Geduld. Was heißt schöne Geduld? Schöne Geduld bedeutet, ohne Angst zu haben und ohne beklommen zu sein, ohne unzufrieden zu sein. Das ist schöne Geduld. Denn die Geduld kann sich ja, oder besser gesagt, nicht Geduld zu haben, kann sich zeigen, sowohl im Inneren, in dem, was man im Herzen praktisch denkt, Oder sich natürlich auch zeigen durch die Aussagen, durch die Taten. Richtig? Und die vollkommene Geduld ist, dass man natürlich also weder etwas sagt, noch etwas tut, was der Geduld widerspricht, noch dass man etwas im Herzen hat, was dieser Geduld will. Das heißt, man ist zufrieden mit dem, was wie Allah azawajal einen prüft, zum Beispiel, wenn einen ein Schicksalsschlag getroffen hat. Deswegen gibt es Geduld und es gibt schöne Geduld. Fasbir sabran jamila. Diese Geduld ist angebracht. Warum? Weil dieser Tag der Auferstehung, der unabhängig von dieser Ayah und der Auslegung, die wir erwähnt haben, 50.000 Jahre andauert, wie der Prophet im Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu erwähnt hat. Diese 50.000 Jahre gelten, wie Tafsir-Gelehrten gesagt haben, für den ungläubigen Menschen, Gott bewahre. Es gibt eine Überlieferung, allerdings ist sie unauthentisch, dass diese Zeitspanne für den gläubigen Menschen so lange dauert, wie die Zeit zwischen zwei Pflichtgebeten. Aber das ist nicht weit hergeholt, weil diese riesige Zeitdauer ist ja an sich schon qualvoll. Weil wenn, müsst ihr euch vorstellen, wenn die gesamte Menschheit nach einer Zeit, Allahu a'lam, wie lange, auf die Idee kommt, dass sie nach und nach dem einen nächsten Propheten darum bitten, dass er Fürsprache einlegen soll bei Allah subhanahu wa ta'ala, nur damit der Tag dafür endlich beginnt, egal ob man danach in die Hölle kommt oder ins Paradies, dann ist das schon eine unglaubliche Angelegenheit, wenn du vergleichst, wie lange deine Lebenszeit auf dieser Welt ist. Selbst wenn du 100 Jahre lebst, was ist 100 Jahre im Vergleich zu 50.000 Jahren? Möge Allah uns das leicht machen und uns diese Zeit verbringen lassen im Schatten Allahs. Darum sei standhaft in schöner Geduld. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt. Hier wurde übersetzt, sie sehen sie und dann steht die Strafe. Sie sehen sie, das heißt die Strafe. Aber das ist eher weit hergeholt. Also richtigerweise, Wallahu a'lam, ist wie Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, damit ist der Tag der Auferstehung gemeint. Der Tag der Auferstehung. Jetzt könnte jemand sagen, ja, wie kann sich das Wort dann sie auf den Tag beziehen, weil sie ist feminin, das ist ja die deutsche Sprache. Aber im Arabischen ist ja nicht so. Im Arabischen ist es yaraunahu. Und das hu ist männlich und kann sich eben auf das Wort yaum beziehen. Und denn es geht ja offensichtlich um Yawm al-Qiyamah. Deswegen, sie sehen sie weit entfernt. Und wenn man die Strafe übersetzt, ist es auch nicht verkehrt. Weil, was ist mit dem Tag der Auferstehung letztendlich gemeint? Natürlich die Belohnung, die Strafe, die dort stattfinden wird. Insofern, sie sehen sie weit entfernt. Naja, wann soll Tag der Auferstehung sein? Ich will erst mein Leben noch genießen. All das ist sowieso etwas, was erst in Allahu a'lam für zigtausend Jahre stattfinden wird. So ist die Aussage von Menschen, die diesen Tag natürlich nicht fürchten. Sie sehen sie weit entfernt. Und das ist natürlich eine der gefährlichsten Umgangsweisen mit dem, was bevorsteht. Denn es ist vollkommen egal, wann der Tag der Auferstehung stattfindet. Vielmehr ist es wichtiger zu wissen, wenn man was wissen wollte überhaupt, wann der Todesengel zu dir kommt. Und der kündigt sich nicht an. Und wenn der Todesengel kommt, ist für dich die Sache schon gelaufen. Und dann beginnt für dich schon deine kleine Auferstehung, wie die Gelehrten gesagt haben. Denn dann beginnt für dich das Leben im Grab. Und die Fragen werden dir gestellt. Und wenn du dieses Ereignis bestehst, dann wirst du auch das, was danach kommt, bestehen. Insofern ist es nicht entscheidend zu wissen, wann der Tag der Auferstehung stattfindet und dass die Strafe noch so lange andauert. Wir wissen jetzt schon, dass es mindestens 50.000 Jahre lang dauern wird, bis jemand von uns ins Paradies oder in die Hölle geht. Das wissen wir jetzt schon. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was machst du bis zum letzten Augenblick deines Lebens? Deswegen, sie sehen sie weit entfernt, wie der Sünde in diesem Leben. Er sagt, ich bin noch jung und ich mache später dann meine Gebete. Und später zahle ich die Zakat und später fange ich an zu fasten und später werde ich Hajj machen und später werde ich erst ein islamisches Leben führen und so weiter und so fort, weil er nicht verstanden hat, worum es wirklich geht. Gewiss, sie sehen sie weit entfernt, wir aber sehen sie nahe. Allah subhanahu wa ta'ala spricht sie selbst im Plural an, subhanahu wa ta'ala, wir aber sehen sie nahe. Denn dieser Tag, subhanallah, wie wir gesagt haben, was ist denn der entscheidende Zeitpunkt? Ist, wenn du stirbst. Und dieser Zeitpunkt den kennt Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist sehr, sehr nahe, weil wenn du durchschnittlich 60 und 70 Jahre lang lebst und du wüsstest und du bist jetzt schon, sagen wir mal, 30 Jahre alt, dann auf was wartest du? Wie lange willst du denn warten, bis du dein Leben einstellst auf die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala? Wir aber sehen sie nahe. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl sein wird und die Berge wie gefärbte Wolle. Allah subhanahu wa ta'ala redet vom Tag der Auferstehung. Und jeder möchte natürlicherweise wissen, wann dieser Tag stattfinden wird. Aber Allah hat schon bestimmt, dass er niemandem davon Kenntnis gibt. Niemand. Weder dem nächsten Engel, noch dem nächsten Propheten oder Gesandten. Niemand weiß, wann dieser Tag stattfinden wird. Es ist ein Geheimnis, das Allah subhanahu wa ta'ala alleine kennt, sonst niemand. Das Einzige, was er uns mitgeteilt hat, subhanahu wa ta'ala, sind die Vorzeichen dieses Tages. Und entscheidend auch, er hat uns beschrieben, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und das ist, was wir in diesen Ayat lesen. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden. Weil diese Art Beschreibung dieser Geschöpfe, daraus können wir einen Nutzen ziehen. Wir ziehen daraus mindestens den Nutzen, dass wenn schon Himmel und Erde vergehen werden, dann erst recht diejenigen, die sich darin befinden. Und wenn dieser gewaltige Himmel, dieser Bau, der so riesig ist, dass man sein Ende nicht mehr sehen kann, und selbst wenn du Zeit deines Lebens reisen würdest, um ans Ende des Himmels zu gelangen, würdest du nicht ankommen. Wenn dieser Himmel vergeht, gemäß dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist da jemand, der das alles unter Kontrolle hat und jemand, der größer ist als alles das, was du sehen kannst. Und Allah will dir sagen, kullu man alayha fan, alle, die auf der Erde sind, werden vergehen. Und nicht nur die auf der Erde sind, sondern auch die Erde selbst und worin die Erde sich befindet. All das wird vergehen, all dies, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast, damit du weißt, dass Allah Azza wa Jalla alles unter Kontrolle hat. Denn solche Ereignisse, dass der Himmel vergeht und die Erde vergeht und der Himmel sich spaltet, solche Ereignisse könnte man denken, dass das Universum in ein Chaos gerät, das nicht kontrolliert ist und dann außer Fugen, aus der Bahn geraten ist. Dem ist aber nicht so, sondern das ist vorhergesagt und es ist beabsichtigt und es ist so angeordnet worden, dass es so geschieht. Am Tag, da der Himmel wie siedendes Öl, es gibt auch andere Übersetzungen, wie es auch hier steht, geschmolzenes Gestein allgemein oder jegliche Form von Metall, deswegen reden auch manche von Kupfer oder von Nickel, das sind alles nur Beispiele für eben etwas siedendes oder geschmolzenes Metall. Und die Berge wie Wolle sein wird. Al-Ihn, Mujahid rahimahullah, sagte, es mit As-Suf gemeint, das ist die Wolle. Oder auch Al-Ihn kann auch die gefärbte Wolle sein, weist auf die Veränderung hin, hinsichtlich der Farbe. Und was uns für uns entscheidend ist, dass die Vergänglichkeit dieser Geschöpfe, denn die Berge sind so ziemlich das auf dieser Erde, was wir als stabilsten empfinden, da es ja auch fest verankert ist im Boden und diese Berge dafür da sind, dass die Erde nicht mit uns wankt. Aber auch diese Berge, die werden uns irgendwann mal um die Ohren fliegen. Und das ist hier die Anspielung. Denn wenn diese Berge so hinsichtlich ihres Gewichtes so leicht sein werden wie die Wolle, dann was wirst du machen? Also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber wenn diese Berge nicht mehr diese stabilisierende Wirkung haben auf der Erde, dann weißt du, dass das Leben bald zu Ende sein wird, wenn es nicht schon zu Ende ist. Und kein warmherziger Freund seinen Freund irgendetwas fragt. Also anscheinend geht es hier in den Ayat um das Ende der Zeit und auch um die Auferstehung, die Zeit also nach der Auferstehung der Menschen. Kein warmherziger Freund sein Freund etwas fragt. Das heißt, an diesem Tag wird kein enger Freund einen anderen mehr um Hilfe und Unterstützung. zum Bitten. Offensichtlich, weil er erstens mit sich selbst beschäftigt ist und zweitens, dass der andere einem genauso wenig behilflich sein kann, genauso wie man sich selbst nicht helfen kann. Deswegen sagte Qatada rahimahullah ta'ala, yushghalu kullu insanin bi nafsihi 'anil nas. Dass jeder Mensch wird durch sich selbst von den anderen abgelenkt werden. In einer anderen Lesart heißt es von Imam Abu Ja'far rahimahullah in einer Überlieferung über Al-Bazzi, über Ibn Kathir, sagte, wala yus'alu hamimun hamima. Statt wala yas'alu, wala yus'alu hamimun hamima. Das würde bedeuten, sinngemäß übersetzt, und kein warmherziger Freund nach seinem Freund gefragt wird. Also im Passiv. Yubassarunahum, obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden. Das heißt, der eine schaut den anderen an, das ist jetzt nach der Auferstehung, die Menschen sind schon aus ihren Gräbern raus. Jeder schaut den anderen an, er erkennt ihn, er weiß, das ist der Bruder so und so, das ist mein Vater so und so, das ist meine Mutter so und so, das ist mein Sohn so und so, das ist der Scheich so und so. Jeder schaut sich an, starrt sich gegenseitig an, aber keiner äußert auch nur ein einziges Wort. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum sagte, يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض. Er sagte, die einen erkennen die anderen und danach flieht jeder vom anderen. Und dann las er die Aya vor aus dem Koran Karim, لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. Das heißt, jeder Mensch hat an jenem Tag etwas, was ihn beschäftigen wird, was ihn ablenken wird von jedem anderen. Und Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala war der Ansicht, dass hiermit speziell gemeint ist, dass die Gläubigen die Ungläubigen anschauen oder umgekehrt. Das heißt, die einen schauen die anderen an, aber keiner redet ein Wort mit dem Nächsten. Und ihr wisst, wie Zustand einer Person, die in diesem Leben schockiert ist, er bringt kein Wort über seine Lippen, oder in diesem Leben Angst hat, er kann nicht mehr reden, sein Mund ist steif, er kann kein einziges Wort mehr aussprechen. Wie ist es dann erst recht an diesem Tag, an dem du wartest darauf, dass dir dein Buch entgegengeflogen kommt, entweder in deine rechte Hand oder in deine linke Hand, Gott bewahre. Obwohl sie ihrem Blick ausgesetzt sein werden, sie schauen sich also gegenseitig an. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn retten. Der Übeltäter, auf Arabisch Al-Mujrim, wir wissen, dass die üblen Taten unterschiedlich schlimm sind. Aber hier geht es um den Übeltäter schlechthin, und das ist der Mushrik, der Kafir. Weil der ist derjenige, auf den dieses Wort am ehesten zutrifft. Es gibt darunter natürlich auch sündige Menschen, die weniger Sünden gemacht haben. Es gibt auch gläubige Menschen, die Verbrecher sein können und Sünder sein können und Übeltäter sein können. Aber man legt es gemäß den Regeln in erster Linie aus, gemäß dem Beispiel, das am ehesten darauf zutrifft. Denn dass damit der Muschrik gemeint ist, da werden sich keine zwei Gelehrten darüber streiten. Der Übeltäter, das heißt der Sünder, hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte. Und ich habe extra gesagt, dass es ein, dass der Muschrik am ehesten dazu passt. Was aber nicht bedeutet, dass der andere nicht dazu passt. Nochmal. Der Muschrik passt dazu. Das bedeutet aber nicht, dass der Sünder unter den Muslimen nicht mit diesem Wort ebenfalls erfasst wird. Denn auch von der Logik her, von der Strafe sich loszukaufen, in diesem Leben schon würdest du alles hergeben, damit du einer Strafe entkommst. Wenn jemand, Gott bewahre, vor die Wahl gestellt wird, körperlich bestraft zu werden, geschweige dessen getötet zu werden, und auf der anderen Seite sagt er ihm, du kannst dich auch freikaufen mit deinem Hab und Gut. Ich glaube, die meisten Menschen werden die zweite Möglichkeit wählen. Insofern seht ihr die Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala in der Wortwahl dieser Aya. Dann hätte er nur gesagt, der Ungläubige oder der Muschrik, hätte sich der Muslim nicht angesprochen gefühlt. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen. Das heißt, wortwörtlich, er will sagen, statt dass ich bestraft werde, obwohl ich derjenige bin, der die Sünden begangen hat, oh Allah, nimm bitte meinen Sohn. Nimm nicht nur meinen ersten Sohn, das reicht nicht, nimm meinen zweiten Sohn auch bitte. Und meinen dritten und meinen vierten Sohn. Und weil die Araber die Söhne mehr möchten, kannst du die Töchter auch reinpacken, macht dir kein Problem damit. Das heißt, nimm meine Kinder alle, die keine Sünde begangen haben. Du bist derjenige, der die Sünde begangen hat. Nimm meine Kinder alle, bestrafe sie. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Guck mal, wie ungerecht der Mensch ist. Subhanallah. Er will, dass jemand, der keine Sünde begangen hat, bestraft wird für ihn. Hauptsache, er ist aus dem Schneider. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen. Aber er hat vergessen, dass am Tag der Auferstehung bezahlt man nicht mit Söhnen. Man bezahlt auch nicht mehr mit Gold und Silber, sondern bezahlt nur noch mit Hasanat und Sayyiat. Und Hasanat können nur vorhanden sein, wenn man welche gemacht hat, beziehungsweise wenn sie von Allah angenommen worden sind. Und bei einem Muschrik ist davon, sagt der Verstehung, nichts da. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin, das ist seine Ehefrau, und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat. Manche Gelehrte sagen, hier ist eine Steigerung in der Wortwahl, denn die Söhne, das ist ein Teil von dir. Denn sie entstehen aus dir. Die Gefährtin, das ist die Person, die dir am nächsten ist. In deinem Alltag, in deinem Eheleben ist die Frau, die Ehefrau dir am allernächsten, näher als deine eigene Mutter. Und seinem Bruder, der stammt von der gleichen ab, vom gleichen Vater ab, aber der Bruder ist in der Regel, auch wenn man seinen Bruder liebt und mag und für ihn einsteht, aber er wird nicht so ein enges Verhältnis zu einem haben wie die eigene Ehefrau und die ganzen Geheimnisse kennt wie die eigene Ehefrau. Die Ehefrau kennt deine guten und schlechten Eigenschaften. Und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ Fasila haben die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, auch ausgelegt mit Al-Ashira. Das sind alles Begriffe für eine Gruppe von Menschen, die alle von bestimmten Personen abstammen. Ja? Also man, im Arabischen oder die Araber achten sehr darauf, wer von wem abstammt. Und die Ashira sind zum Beispiel alle Personen, die gemeinsam abstammen vom 10. Großvater. Aufwärts gezählt, nach oben gezählt. Ja? Und da gibt es noch andere Unterteilungen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass jemand, der aus der gleichen Ashira oder aus der gleichen Sippe kommt, mit einem natürlich nicht so nahe steht, wie jemand, der von einem abstammt. Deswegen habe ich gesagt, diese nicht Steigerung, sondern eher das Gegenteil von der Steigerung, ist hier der Fall. Denn sie nimmt einen, diese Sippe, diese Ashira, nimmt einen in harten Zeiten auf und sie steht auch einem bei. und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Also auch diejenigen, die nicht mehr zu der eigenen Sippe gehören, ist ihm lieber. Die Steigerung ist natürlich auch in der Hinsicht vorhanden, der Eier, dass es um die Anzahl geht. Ja, weil die eigene Familie, na, das ist, weil wenn du anfängst mit den eigenen Söhnen, stammen von dir ab. Jetzt fügst du noch die Ehefrau hinzu, jetzt fügst du noch den Bruder hinzu, dann die ganze Familie und dann die gesamte Menschheit. Alle sollen in die Hölle gehen, Hauptsache du wirst davor gerettet. Er wünscht, dies möge ihn daraufhin retten. Und subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala wollte von dir etwas viel Einfacheres als das. Du bist in diesem Moment, in diesem Dunya bist, du wärst nicht dazu bereit. In dieser Dunya wärst du nicht dazu bereit, all diese Menschen zu opfern und dein gesamtes Vermögen zu opfern, damit du dich loskaufen kannst. Aber in dieser Akhira, du wirst dazu bereit sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir etwas viel Einfacheres verlangt. Er wollte von dir nur eine einzige Sache haben, dann hättest du dich am Tag der Stehen auch davon losgekauft. Vor der Strafe, er wollte von dir nur den Tauhid. Mehr wollte er nicht. Er wollte von dir den Tauhid und dass du ihm nichts beigesetzt, subhanahu wa ta'ala. Also das Gegenteil von Tauhid solltest du vermeiden. Die Lösung war viel, viel einfacher. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, damit beenden wir inshallah ta'ala auch heute. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Bericht des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim, überliefert von Anas ibn Malik. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat: Allah der Erhabene hat gesagt, Entschuldigung, Allah der Erhabene sagt am Tage der Auferstehung zu demjenigen Menschen, der am schwächsten bestraft wird. يقول الله تعالى لأهوان أهل النار عذابا يوم القيامة. Allah spricht zu demjenigen Menschen, der am Tag der Auferstehung am schwächsten, am einfachsten bestraft, am leichtesten bestraft wird. لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به. Wenn du alles besitzen würdest, was es auf der Erde gibt, würdest du dich jetzt damit loskaufen? فيقول نعم. Er sagt ja. فيقول أردت منك أهون من هذا. Er sagte, ich wollte von dir etwas viel Einfacheres als das. وأنت في صلب آدم. Noch als du im Rücken Adams warst, عليه الصلاة والسلام. ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. Ich wollte von dir, dass du mir nichts beigesellst, aber du hast dich geweigert und wolltest mir unbedingt etwas beigesellen. Und das noch deutlicher zu erläutern, weil wenn er das umgesetzt hat, nur diese eine Angelegenheit, den Tauhid, wäre er dieser gewaltigen Strafe aus dem Weg gegangen. Denn wer den Tauhid auf vollkommene Weise umsetzt, wird ja um al-Qiyamah nicht bestraft werden. Und zur deutlichen, zur näheren Erläuterung, weil man könnte sagen, ja, طيب, was mit den Sünden? So sagt Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, er berichtet einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hat ihn selbst als Hasan Gharib eingestuft. Er sagte, daran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. O Sohn Adams, ein Ausdruck für Mensch, ne? O Mensch, wenn du zu mir kommst am Tag der Auferstehung mit so viel Sünden, die fast die gesamte Erde füllen. Bi Qurab al-Ard heißt Sünden, die fast die gesamte Erde füllen. Gemeint ist natürlich, egal wie viele Sünden. Denn wer kann so viele Sünden machen, dass die gesamte Erde füllen? O Sohn Adams, wenn du zu mir kommst, mit so viel Sünden, dass sie fast die gesamte Erde füllen, aber gleichzeitig triffst du mich am Tag der Auferstehung an, ohne mir etwas beigesellt zu haben, werde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns erstens als Muslime sterben lässt Und zweitens, dass er uns vergibt, wenn wir ihm etwas beigesellt haben. Möge Allah soll mir und euch vergeben für jeden Schirk, den wir begangen haben, egal ob wissentlich oder unwissentlich. Möge Allah uns in Zukunft dafür bewahren. Denn Allah subhanahu wa ta'ala schließt diese Sache ab. In der 15. Ayah heißt es, Kalla innaha lada. Keineswegs, es ist doch ein loderndes Feuer. Das heißt keineswegs. Er wird sich nicht freikaufen können, weder mit seinen Kindern, noch mit seiner Ehefrau, noch mit seinem Bruder, noch mit seiner Sippe, noch mit der gesamten Menschheit. Selbst wenn ihm dies zur Verfügung stünde, würde er das nicht machen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen euch davor bewahren und uns zu Paradiesbewohnern machen, die das Paradies betreten werden, ohne Bestrafung und ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Denn das ist für Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gnädigen Ar-Rahman, ein leichtes. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.